Vis-à-vis.
Dagmar Manzel, wir führen dieses Gespräch am Mittwoch vor der Premiere. Es sind noch 3 Tage. Wächst da bei Ihnen eigentlich die Nervosität oder sagen Sie, es ist schon so weit, dass ich ruhig werden kann?
Naja, so ein bisschen zum Wahnsinn treibe ich immer noch meine Kollegen und Mitarbeiter, weil ich dann immer denke, oh, das kann noch weg, oh, das müssen wir noch ein bisschen klarer machen. Aber jetzt ist es einfach so, man muss sich so zurückziehen, weil man kann jetzt nichts mehr groß machen. Also man hat jetzt über Wochen gearbeitet und jetzt kommt das zusammen, es kommt das Licht und die Lichtstimmung und das Orchester. Und die Sänger nehmen sich sozusagen ihre Rollen und fangen an zu spielen und sich ihren Raum zu nehmen. Was total schön ist zu sehen. So, ich komme ja nur selber von der Bühne und sitze jetzt unten und kann mich so erfreuen.
Ja eben, denn im Unterschied zu der Situation, wenn Sie selber als Schauspielerin, als Sängerin auf der Bühne sind und was gestalten können, müssen Sie jetzt loslassen. Also Helikoptereltern sind keine guten Regisseure, habe ich den Eindruck. Wie ist das denn eigentlich während der Probe? Sind Sie jemand, die viele Dinge vormacht oder gucken Sie sehr viel? Wie gehen Sie da vor mit denen?
Also ich finde als Schauspielerin, ich muss ein bisschen aufpassen. Bei meiner ersten Produktion bei Pippi habe ich dann auch wirklich Kollegen manchmal dann gesagt, sag mal, dann spielst du doch selber, also lass uns doch mal ausprobieren. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, weil ich ja weiß selber, wenn mir ein Regisseur alles vorspielt, dann macht es mich ein bisschen aggro, weil ich denke, gib mir doch mal meinen Raum, lass mich doch selber entwickeln. Gut, nun mache ich diesen Job seit fast 45 Jahren und so, dass ich auch weiß, wie ich in Arbeiten einsteige und wo ich die Rolle finde oder wo ich sie schon habe. Und ich habe jetzt versucht, wirklich geduldiger zu sein, nur zuzuschauen und mehr zu beschreiben. Aber die Beschreibung endet dann doch meistens darin, dass ich bestimmte Dinge dann doch vorspiele, so um das noch plastischer zu machen.
Wie ist das überhaupt bei einem Stoff, von dem alle meinen, sie kennen ihn, sind damit vielleicht auch aufgewachsen? Und auch für, wie war das für Sie, etwas Neues zu sehen oder sich nochmal ganz naiv an den Stoff heranzutasten?
Ja, ich glaube, ich habe das wirklich ganz naiv versucht und mich gar nicht so sehr beeinflussen lassen von vielen Interpretationen. Ich habe mir natürlich auch Aufführungen angeschaut, aber ich habe mich eigentlich nur von der Musik leiten lassen. Die Musik ist einfach diese spätromantische Oper. Es hat einen solchen Sog und eine solche Verführung und auf der einen Seite sehr klare, sehr eher fast naive Kinderlieder und meine Fantasie ging einfach los und das ist einfach so, ich bin geprägt einfach auch durch die Sicht, den Brief, den jeder Schauspieler kennt von Max Reinhardt an die Schauspieler, ich glaube an die Unsterblichkeit des Theaters und dass man sozusagen heimlich seine Kindheit in die Tasche gesteckt hat, um dann bis an seinem Lebensende weiterzuspielen. Von dieser Warte aus war mir klar, dass ich das sehr poetisch und sehr in Form eines Märchens erzählen möchte. Und für mich war von vornherein klar, dass ich die Kinder nicht nur als Opfer haben will, die am Schluss erlöst werden. Da tauchen ja als einzige Mal nur die Kinder auf im Lebkuchenchor, sondern ich habe von Anfang an die Kinder dabei. Es gibt bei mir ein Kinderballett, es gibt 2 Figuren, der alte Komödiant und das himmlische Kind, die durch das Stück führen. Weil sonst hast du immer die Oper, hast immer erwachsene Opernsänger, die alle die Kinderrollen spielen und das ist hier anders.
Es ist ja keine Kinderoper, es ist eine Oper für alle. Es ist eine Oper, bei der Humperdinck gekämpft hat gegen den Übervater Wagner, indem er gesagt hat, also ich muss von den alten Mythen weg, ich muss sozusagen die kleinen Mythen erzählen. Und was haben Sie da in der Arbeit entdeckt? Wie viele Geschichten lassen sich da andocken? Sie wollen ja auch, dass die Figuren alle individuell auch erkennbar sind und keine Klischees.
Erst einmal ist es ja so spannend, dass es nicht nur eine Geschichte von 2 Kindern sind, die sich im Wald verlaufen und dann die böse Hexe besiegen, sondern es beginnt ja mit der erste Akt heißt bei mir mal Entbehrung, mit der existenziellen Not dieser Familie, die zwar eine gute Familie sind und die auch miteinander lachen, miteinander spielen, aber sie haben ein Grundproblem, sie haben nichts zu essen, sie haben Hunger, sie haben ein existenzielles Problem. Und dadurch entstehen auch natürlich auch Aggressivitäten oder die Mutter sagt die Kinder, ich haut ihr ab, ich halte euch nicht mehr aus und jagt die Kinder in den Wald und da beginnt diese paradiesische Stimmung, die natürlich irgendwann umkippt, weil die Kinder Angst haben und nicht mehr wissen, wie sie nach Hause kommen. Und dann kommt natürlich der dritte Akt der großen Verführung und der Erlösung auch. Es ist ein zutiefst christlicher Gedanke in dem Stück drin. Oder sagen wir mal, der zutiefst humanistische Gedanke, dass die Kinder sozusagen schaffen aus eigener Kraft sich zu erlösen von oder zu befreien von dem Bösen und dadurch auch erwachsen werden und aneinander gestärkt sind. Und meine Interpretation ist nicht die, dass ich sozusagen über die Musik eine Sicht auf dieses Stück werfe, die sozusagen als, wie sagt man so, als Regie-Konzeptionsgedanke übergestülpt wird, sondern ich bin eigentlich genau den umgekehrten Weg gegangen. Ich lasse die Musik auf mich wirken und versuche sozusagen meine Figuren und meine Fantasie dort einzubringen. Für mich ist es, na klar, eine Oper für Kinder, aber für alte und für junge Kinder, sage ich immer. Also für das Kindliche, was man zutiefst hoffentlich sehr lange oder vielleicht bis an seinem Lebensende behalten sollte.
Was sehen Kinder im Theater, was wir Erwachsenen vielleicht verlernt haben und was wir in dieser Produktion als Erwachsene wieder lernen können?
Ja, dass nicht alles erklärt wird und dass aus der Situation heraus Dinge entstehen, die erstmal merkwürdig erscheinen oder nicht erklärbar, aber die Kinder, die haben gar nicht damit das Problem, alles erklärt haben zu wollen, alles beschrieben oder dass man ihnen alles vorkaut sozusagen, was sie zu denken und zu haben, sondern dass sie das selber erleben in dem Moment. Und oft ist es so, dass man sich immer erklärt, dass man immer sagt, das habe ich gemeint, das ist meine Konzeption, das ist meine Sicht. Ich habe natürlich auch eine Sicht, aber genau das will ich nicht als Vorwand nehmen, um die Leute zu belehren, sondern ich will nicht, dass das Theater belehrt, sondern ich will, dass das Theater verwundert oder eine Emotion in welche Richtung auch immer auslöst, ohne dass man sie immer gleich sofort erklären kann.
Und deshalb ist ja auch dieser Wald, in den Sie gehen, quasi beseelt. Also die einzelnen Bäume können sich bewegen und wir verraten jetzt nicht zu viel, aber ja, zum Beispiel, dass das berühmte Hexenhaus eben auch sich aus eigener Kraft weiter bewegen kann, so wie die komische Oper sich ja auch durch Berlin bewegen muss und bewegen kann.
Für mich war auf Anfang an klar, dass das alles lebendige Bilder sein müssen. Also ich möchte keine statischen, starren Räume, sondern es ist ständig alles in Bewegung. Die Bäume bewegen sich, das Hexenhaus kann laufen. Na klar bin ich geprägt durch die vielen Märchen, die ich auch als Kind gesehen habe und die mich begeistert haben und die mich mein ganzes Leben lang begleiten. Und es ist begleitet auch von zutiefst theatralischen Vorgängen. Also ich will diese Geschichte hier so erzählen, dass sie aus der kindlichen Fantasie entsteht auf der Bühne mit ganz simplen Zaubertricks, ganz simplen Windmaschinen. Also so, wie ich mir Theater erstmal in der ursprünglichen Form vorstelle, wie es funktioniert. Also ich habe einfach alles das, was ich so mein ganzes Leben lang immer wieder so wie so ein Sammelbecken in mich aufgenommen habe von Künstlern und Bildern und Inspirationen und Geschichten, ist einfach so, kam irgendwie so, ich musste gar nicht groß nachdenken. Ich möchte mich einfach verschenken in dem Moment und hoffe, dass es eine Fantasie ist, die inspirierend ist.
Und jetzt fragt der Erwachsene in mir, und wie gehen Sie dann mit dem Bösen um? Also wir haben ja eine Hexe, die möchte die Kinder mästen und aufessen und am Ende wird sie selber Opfer. Also wie ist das Teil dieser Welt?
Ja, dass das Böse als Böse nicht gleich erkennbar ist zum Beispiel, dass es eine große Verführung ist. Also mich hat es nicht so interessiert, von vornherein dieses Monster hinzustellen, die dann sagen, wie blöd sind eigentlich die Kinder, dass die sofort darauf reinfallen. Selbst wenn das Essen dargeboten wird und die leckersten Speisen, aber die ist ja unheimlich, diese Frau. Und für mich war es so, dass ich, deswegen singt es bei mir auch ein Mann, also Männerdarsteller sozusagen als Frau. Für mich war es wichtig, dass sie erst einmal so ein einnehmendes Wesen hat, die Kinder verführt, dass sie knuppelig ist, lustig, wo ich denke, ach, das ist eine nette Oma, die so, oh, hat so ein leckeres Essen da, die hat zu Hause ist auch Schokolade, da kommen immer Süßigkeiten raus. Die ist selber auch ein Kind, die ist ein bisschen verrückt, ne? Die hat auch dieses kindlich Naive, dieses Verspielte, dieses Wechselhafte, dieses Sprunghafte, hat sie ja auch. Die hat bloß eben halt dieses Problem, was dann für die Kinder ein Problem ist, für sie nicht. Sie ist sie eben halt auch. Ne? Und es gibt eben so einen Moment, wo die Kinder auf einmal merken, Hänsel auch ein bisschen eher, weil er sich nicht so verführen lässt in dem Moment, irgendwas stimmt mit dieser Frau nicht. Und dann können sie nicht mehr handeln, weil sie verwandelt werden. Und wie sie es dann schaffen, gegenseitig sich so zu stärken, auch durch die Klugheit und Witz, da rauszukommen, das ist eigentlich die große Lehre, Erfahrung, dass die Kinder erwachsen werden und einander füreinander da sind und zusammenhalten. Und dann schaffen sie es sogar, dieses Böse zu besiegen. Und das finde ich toll.
Sie haben schon gesagt, Sie haben hier Pippi Langstrumpf gemacht, Sie machen jetzt Hänsel und Gretel. Und da stellt sich die Frage, ist das die große neue Karriere der Dagmar Manzel? Kommt jetzt demnächst Wagners Ring oder so? Aber
bestimmt nicht. Also muss ich ehrlich sagen, ich habe ja davor Spinny Todd noch gerade die Produktion gehabt und dann kurz nach der Premiere gleich mit den Proben angefangen. Also ich bin echt so ein bisschen jetzt momentan am Limit, kräftemäßig. Ich habe das über 2 Jahre vorbereitet mit meinem fantastischen Bühnenbildner und der tollen Kostümbildnerin. Dieses Hineinsteigen, dieses Thema und dass immer mehr wächst, diese Idee und wie ich das erzählen will mit dem Choreografen, mit dem Lichtdesign, das finde ich wahnsinnig spannend. Also und zuschauend zu sein und aber auch zu sagen können, ich stelle mir das so und so vor und dann wird das erstmal so gemacht. Ich, ey, cool, kannst du deine ganze Fantasie erstmal guckst, oh nee, ist zu viel, nein, es funktioniert nicht, nein, es erzählt sich nicht. Und dieses Rumexperimentieren als Betrachter, als Außenstehende sozusagen, das macht mir unglaublich Spaß. Aber es ist kräftemäßig und organisatorisch, das ist ein Riesenstab, du hast eine Riesenverantwortung. Das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Kaliber, als wenn du selber singst oder spielst und sozusagen die Verantwortung auch abgeben kannst. Und man sagt, wenn die Inszenierung gut war, dann ist natürlich, dann ist der Schauspieler toll und so. Und der Regisseur ja auch. Aber wenn die dann nicht so läuft, sagt man, nein, der Regisseur, das war ja auch wirklich schwierig und so. Also man kann es so abwenden. Das ist hier nicht der Fall. Also da musst du voll Farbe bekennen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.